Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Guten Tag. Schön, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen im Forum der Unabhängigen zur Lesung von Dagmar Scharsichs opulentem Kriminalschmöker Der grüne Chinese, den wir jetzt gerade im Argument Verlag mit Ariadne neu aufgelegt haben mit einem ganz neuen Cover und sind sehr stolz darauf, nach wie vor dieses Buch zu machen, denn dies ist viel mehr als ein Kriminalroman. Es ist auch eine große historische Spurensuche, die uns vom Jahr 2009 in Berlin auf verschiedenen Ebenen zurückführt in die Geschichte, zurück bis in die Kaiserzeit, bis ins Jahr 1909. Zurück in der Geschichte der Literatur zu einem frühen Vorläufer des heutigen Kriminalromans, nämlich dem Groschenroman. Und zurück auch im Sinne von, wie war das wohl damals? Können wir uns vielleicht heute nur noch mit Fantasie vorstellen, aber nach der Lektüre dieses Buches sehr plastisch vorstellen. Wie war das damals, als zum Beispiel zum allerersten Mal ein Zeppelin über die Stadt flog und die Leute wirklich aus den Häusern geströmt sind und in den Straßen dem Flug des Zeppelins durch Berlin folgten, um zu sehen, was das jetzt für eine verrückte Geschichte ist. Dagmar Scharsich ist eine Autorin, die mit ihrem ersten Buch Die gefrorene Charlotte schon ganz enorm aufgefallen ist in der Krimiszene mit einem ganz eigenen, sehr literarischen und warmen Schreibstil und die für diesen fetten kleinen Schmöker hier, den ich heiß und innig liebe, ganz viel und lange und liebevollst recherchiert hat, sich mit spannenden Leuten getroffen, sich tief in Akten versenkt, Bibliotheken durchforstet. Ich habe das alles so ein bisschen am Rande mitgekriegt. Und Dagmar Scharsich ist ursprünglich, ich muss das jetzt mal aus dem Kopf versuchen, ob ich das noch hinkriege, kommst du vom Theater, ne? Pantomime?
Vom Theater, genau. Ich habe Pantomime gemacht. Hört man mich?
Näher dran vielleicht?
Also ich habe Kulturwissenschaften studiert, habe Theaterwissenschaften studiert, habe Pantomime gemacht, Kulturarbeit in Ost-Berlin und das alles ist eigentlich mein Fundament, auf dem ich jetzt aufbaue, wenn ich schreibe.
Ja, und wir werden jetzt gleich ein bisschen was hören aus diesem Buch, was uns erstmal einführt in den Ausgangspunkt der Handlung, denn es ist ein Zwei-Zeiten-Roman. Die Geschichte holt uns in der Gegenwart ab und entführt uns dann in die Geschichte.
Okay, gut, ich fange ganz am Anfang an. Bisschen näher ran. Die Fliege weiß zuerst, was in der Gruft ist. Sie ist mit mir hereingekommen aus der Hitze des Tages in die kühle Haupthalle des Doms. Während ich durch den Hauptgang laufe, auf den Altar zu, hastig die Wände absuche, die Durchgänge zwischen den Säulen, immer schwebt ihr Brummen neben mir. Auch als ich die Kaiserloge entdecke, habe ich ihr Summen im Ohr. Ich steuere darauf zu, 100 neugierige Zuschauer, schwarz-rot-gelbe Absperrbänder mit dem Bundesadler vor dem Eingang. Wichtige Herren in Anzügen mit Funksprechgeräten überwachen den Einlass. Davon steht nichts in meiner Zeitung. Egal, ich dränge mich durch, laufe genau auf sie zu. Schon 3 Meter vor der Pforte stellen sie sich mir in den Weg. Kein Zutritt, Regierungsveranstaltung, nur für Geladene. Ich bin geladen. Und wie? Hektisch wedle ich mit der Zeitung. Tut mir leid, dass ich mich verspätet habe. Wirklich peinlich. Wir blamieren uns vor der Kanzlerin. Ich bin Assistentin der Produktionsleitung. Hurtig, Jungs. Mein Chef macht mich zur Sau. Ohne mich geht da unten nicht mal ein Scheinwerfer an. Keine gute Ausrede. aber auf die Schnelle fällt mir nichts Besseres ein. Ich lächle sie an, entschlossen und verzweifelt. Kaum zu glauben, sie nicken sich verständnisvoll zu. Einer hebt die Absperrung, ich schlüpfe hindurch. Er läuft vor mir her, durch den Zugang zur Kaiserloge, in einen langen, spärlich beleuchteten Gang. Dort weist er auf den Anfang der Treppe. Da geht's runter, Mädchen. Nun lauf. Er zwinkert mir zu. Ich mache mich schleunigst an den Abstieg. Modrige Schwüle schließt mich ein, trotz der Abluftanlagen. Mir bricht der Schweiß aus. Die Fliege summt dicht neben meinem Ohr. Am Fuß der Treppe der private Zugang von Kaiser Wilhelm II. Zu den Grabgewölben seiner Vorfahren. Restauriert, mit Schautafeln ausgestattet, alle Särge und Sarkophage ausführlich deklariert. Auch hier Absperrbänder, Wegweiser ins Gewirr der geheimen Gänge unter Dom und Spree. Sicherheitsleute, Journalisten, Kameramänner. Vorsicht, die Kabel, es hat schon begonnen, Tonaufnahme, ein Lamellenvorhang aus dicker Baufolie. Das vertraute Summen neben mir, wir schlüpfen hinein. 10, 12 Reihen von Klappstühlen, würdige Herren und Damen in schwarzen Anzügen, die Kanzlerin, der Innenminister, der regierende Bürgermeister, Nachfahren der kaiserlichen Familie, alle starren auf ein grünes Baunetz, breit gespannt über die hintere Seite des Raumes. Kameras, riesige Scheinwerfer, ARD oder ZDF, die Hofberichterstattung im Einsatz. Hinter dem Rednerpult der Ministerpräsident. Freue ich mich, Sie heute zu diesem außergewöhnlichen Ereignis begrüßen zu dürfen. Ein bewegender Moment deutscher Geschichte. In wenigen Minuten wird diese Mauer hinter meinem Rücken durchbrochen. Von Ultraschall-Echo-Untersuchungen wissen wir, dass sich dahinter ein Raum befindet, der auf keinem Grundriss des Berliner Domes verzeichnet ist. Mir tritt Schweiß auf die Stirn, meine Hände zittern. Ich bin drin, gerade noch rechtzeitig. Das Summen ist immer noch neben mir. Es wechselt von meinem rechten zu meinem linken Ohr, dann entfernt es sich plötzlich. Ein brummender schwarzer Punkt fliegt über die gut frisierten Köpfe, umkreist den Redner, lässt sich auf dem grünen Baunetz nieder, schlüpft durch ein Loch auf die Rückseite. Bauarbeiter mit erhobenen Vorschlaghämmern warten auf ihren Einsatz. Das Summen wird leiser. Der schwarze Punkt erscheint über der Oberkante des grünen Netzes, wo eine unverputzte, uralte Mauer sichtbar ist. Wenn ich nun das Zeichen gebe, werden wir diese Mauer einreißen. Ein durch glücklichen Zufall entdeckter, seit 100 Jahren verschlossener Raum wird vor unseren Augen sein Geheimnis preisgeben. Wir alle wünschen und hoffen mit Ihnen, verehrte Familie von Hohenzollern, dass wir hier die so lange verschollenen Sarkophage der Hohenwalder Linie finden. Ja, das hoffe ich auch. Bitte, nur langweilige Särge von langweiligen Hohenzollern und nicht eine junge Frau im eleganten Seidenkostüm mit schwarzen Schnürstiefeln, die vor 100 Jahren hier eingemauert wurde, tot oder lebendig. Mitten auf der Mauer verschwindet die Fliege in einer offenen Fuge. Sie ist drin, ihr Summen verstummt. Der Ministerpräsident hebt den Arm, der erste Hammerschlag saust auf die alten Steine nieder. Ich halte den Atem an. Ja. Da haben wir sie. Da haben wir Marie, die Antiquarin im Jahr 2009 in Berlin, die mitten in Berlin in der großen Hamburger Straße ein Antiquariat betreibt. Und sie macht sich Sorgen um eine junge Frau, die praktisch 100 Jahre vor ihr gelebt hat, um die Baroness Wanda von Brandenburg. Das ist eine etwas längere Geschichte. Marie, ja, wie auch sonst. Das Buch ist dick. Marie, werden eines Tages Groschenhefte angeboten aus der Kaiserzeit. Groschenhefte gab es damals zuhauf. Jede Menge männliche Helden waren darin vertreten. Und ihr werden jetzt Groschenhefte angeboten mit einer weiblichen Heldin, was die absolute Ausnahme ist. Sie wittert, dass das etwas Interessantes sein könnte und sie ahnt ein gutes Geschäft, weil Groschenhefte wurden zur Kaiserzeit von jedem gelesen. Also die Gutsbesitzerin hat es gelesen, hat es weitergegeben an die Kammerzofe, die an die Dienerin, die an den Gärtner, an den Leibkutscher. Und am Ende waren diese papierenen Hefte einfach zerlesen und wurden weggeworfen. Und das heißt, heute gibt es sie kaum noch. Kaum noch. Aber es gab sie wirklich. Und deswegen kann ich Ihnen auch eine Kopie vom Cover eines solchen Heftes zeigen. Die hat mir Kaspar Maase geschickt, der ein wunderbares kulturhistorisches Buch geschrieben hat zu Schund und Schönheit im Kaiserreich. Und er hat gesagt, er hatte auch nur dieses eine als Kopie. Und er hat auch nie ein solches Heft in der Hand gehabt. So selten sind die Dinger. Hier ist die Baroness Wanda von Brandenburg, eine Dame aus bester Gesellschaft, die zu Deutschlands Meisterdetektivin wird. Ja. Wie kriege ich denn jetzt den Bogen? Ja, ihr werden solche Hefte angeboten. Ihr alter Opa, der Bücherwilli, von dem sie das Antiquariat übernommen hat, sagt, um Gottes Willen, das ist Schund, keine Literatur, sowas würde ich nie verkaufen. Aber sie verbeißt sich und sie schafft es am Ende auch wirklich, sich alle Hefte, die dort angeboten werden, von einer sehr ominösen 94-jährigen Dame, sich diese Hefte zu verschaffen, zu sichten. Opa assistiert zu Hause immer ein bisschen mit. Er wickelt die Hefte, die in Einschlagpapier eingewickelt sind, aus. Und es ist eine Unmenge von diesen Heften. Und alle sind wie neu, wie gedruckt und eingewickelt und weggelegt.
Und der Waschkörbe voll.
Waschkörbe voll, genau. Und der Opa entdeckt auf dem Einwickelpapier, in das die Hefte gewickelt sind, in Sütterlin-Schrift geschrieben, ein Tagebuch. Vielleicht ist es auch ein Manuskript für einen solchen Groschenroman. Und da lernen wir dann nicht Wanda von Brandenburg kennen, sondern die Baroness Wendeline von Brandenburg, die eventuell die Autorin dieser Hefte war, eventuell aber auch eine literarische Figur ist. So. Und mit Wendeline, mit Wanda von Brandenburg machten wir uns dann auf die Suche, auf die Spurensuche im alten Berlin, 1919er Kaiserzeit. Berlin ist damals eine erwachende Stadt und das können wir alles mit Wanda von Brandenburg mitentdecken. Berlin erwacht, die Wissenschaft erwacht, Technik. Es gibt so viele neue wissenschaftliche Entdeckungen, so viele technische Weiterentwicklungen. Tragende Gase werden entdeckt. Der drahtlose Funkverkehr, all das fördert Kaiser Wilhelm II. Warum? Werden wir später erfahren. Und sie entdeckt es nach und nach auch, weil sie sich nämlich auf die Suche machen muss nach ihrer Tante und ihrem Onkel, einer Journalistin und einem Wissenschaftler. Das führt sie durch prominente Berliner der damaligen Zeit. Das lässt sie bekannt werden mit den mutigen jungen Menschen, die damals gerade im Flugplatz Johannisthal das Flugwesen ein bisschen voranbringen. Und auch der Zeppelin, der damals das erste Mal über Berlin kreist, ist ganz wichtig dabei. Soll ich lesen oder willst du noch was erzählen?
Nee, jetzt hast du es so schön eingeleitet, okay. Jetzt musst du lesen.
Dann mache ich das. Ja, dann überspringe ich jetzt Ihnen zuliebe 180 Seiten, weil es war mir wichtig, einfach noch diese Szene zu lesen. Der Zeppelin kreist zum ersten Mal über Berlin. Und kein Berliner hat das bisher gesehen, dass ein so seltsames Objekt über der Stadt kreist. Das Flugwesen ist überhaupt noch nicht entwickelt. Flugzeuge haben eh keine Chance, in der Luft zu bleiben. Das Einzige, was möglich ist, ist ein Zeppelin. Und damals, an diesem 28. September oder 29. September 1909 war es, da hat es zum ersten Mal ein Zeppelin geschafft, die 800 Kilometer vom Bodensee bis nach Berlin zur Kaiserstadt zu überwinden. Und der zieht jetzt seine Kreise über der Stadt. Und das würde ich Ihnen gerne vorlesen. Die Fahrt zurück nach Berlin dauert sehr viel länger als die Tour hinaus nach Johannisthal. Alle Straßen sind überfüllt. Ackerwagen fahren, Droschken, Kutschen und Automobile. Dazwischen drängen sich Reiter mit ihren Pferden, Fußgänger, sogar Radfahrer. Was ist denn nur los? 1,5 Stunden sind wir bereits unterwegs und noch weit vor der Stadt. Da gibt es plötzlich hinter uns einen Tumult. Menschen schreien, Automobile hupen, Pferde scheuen. Oh mein Gott, seht doch, da! Uns bleibt kaum die Zeit, uns umzuwenden. Ein gewaltiger Schatten fällt auf Justus und mich. Wir blicken nach oben. Wirklich, hoch über uns ist etwas Riesengroßes. Es schwebt höher als alle Bäume. Es ist rund, glatt wie ein fliegender Bergfried. Dieses Ding glänzt in der gleißenden Sonne. An seiner Unterseite spiegelt es dunkel den Schatten, den es über Straße und Menschen wirft. Mir fällt ein Bild ein, eine Erinnerung, die schon lange verblasst ist. Ein Urlaub am Bodensee. 17 oder 18 Jahre alt war ich damals. Von meinen Schwestern waren erst Sophie Henriette, Henriette Charlotte und Marie Isabelle geboren. Auf einer Wiese am Ufer hatten wir Mädchen mit Mama und Papa gestanden und über den See geblickt, zusammen mit vielen anderen Schaulustigen. Zuerst war ein langes Haus auf den See hinausgefahren, ein Bootsschuppen, wie Papa uns sagte, was für sich genommen schon ein seltsamer Anblick war. Dann war aus dem Schuppen heraus ein Gebilde geschwommen, lang wie ein Haus, rund wie eine millionenfache Vergrößerung der Zigarren, die Papa damals noch rauchte. Und dann hatte diese Zigarre sich ganz langsam in die Lüfte erhoben, war mit der Spitze schräg voran höher und höher gestiegen, bis sie dann schwebte, weit oben über dem Wasser des Bodensees. In der kleinen Gondel an ihrer Unterseite sah man, wenn man sehr gute Augen hatte, winzige Menschen zu uns herunterwinken. Wir standen am Ufer atemlos und winkten hinauf. Das hier, ja, das hier muss auch so ein Zeppelin sein. Um uns her starren alle nach oben, schreien voller Begeisterung. Hoch lebe Kaiser Wilhelm II, hoch, hoch. Sie johlen, klatschen Beifall, trampeln, hupen und schreien. Nun wissen wir, warum seit heute Morgen alle Leute in Richtung Berlin unterwegs sind. Verstimmt sehe ich hinter dem Zeppelin her, bis er nur noch ein kleiner Punkt am blauen Himmel ist. Ich kann mich einfach nicht daran freuen. Ja, was habe ich im Damensportclub erfahren? Bei der Suche nach ihrer Tante. Hat sich der weite Weg dort hinaus gelohnt? Nichts, gar nichts weiß ich über Tante Emmy, was ich nicht vorher schon wusste. Fanny von Schwarz hat mir nichts gesagt. Ach Justus, vielleicht hätte ich diese eifrigen Aufwärter nach Emmy fragen sollen. Denen entgeht ganz bestimmt nichts. Keine Sorge, die habe ich gefragt. Die wissen überhaupt nichts. Oder 2, 3 andere Damen, die beim Sport mit ihr zusammen sind. Die Baronin von Schwarz ist schon genau die Richtige. Aber sie ist raffiniert, viel geschickter im Verschweigen als ich im Ausfragen. Die kann in einem Fort reden und sagt rein gar nichts. Justus nickt. Er, der immer durch seine dicke Brille guckt, als würde er nur die Hälfte von dem sehen, was er sehen müsste, hat das längst bemerkt. Ja, Sie haben recht, Wanda. Vor jedem Wort, das sie über ihre Lippen lässt, hat sie 3-mal überlegt. Aber, ach, warum konnte ich sie nicht zu ein paar unüberlegten Sätzen verleiten? Ist es möglich, dass ich nicht nur an der Nähmaschine viel zu ungeschickt bin? Warten wir es ab. Heute Abend werde ich Fannys Einladung ins Deutsche Theater folgen. Und dann werden wir sehen, ob ich das wettmachen kann. Aus dem Punkt am Himmel wird langsam wieder eine lange Zigarre. Der Zeppelin ist einen großen Bogen über Berlin geflogen und kommt nun wieder auf uns zu. Er liegt nicht mehr so gerade in der Luft wie vorhin. Seine Spitze ragt etwas steiler nach oben. Ich lege den Kopf in den Nacken und halte den Atem an. Aber nichts passiert. Diese Schräglage scheint für das fliegende Ding völlig in Ordnung zu sein. Jetzt schwebt der Zeppelin genau vor uns her. Wir halten uns hinter ihm und das tun auch all die anderen Leute auf der Chaussee. Vor uns, neben uns, hinter uns. In einer langen Karawane fahren alle in Richtung Berlin. Ach, Berlin. Wir erreichen den Stadtrand, immer mehr Kutschen und Droschken sind unterwegs. Auch immer mehr Leute zu Fuß füllen die Straßen. Diese Fußgänger sind nie wirklich rücksichtsvoll. Die meisten von ihnen wissen noch nicht einmal, dass es einen Gehweg für sie neben dem Fahrdamm gibt. Wilde Beschimpfungen habe ich von Sottke deshalb immer wieder gehört. Auch dieser Kutscher hier lässt Flüche nach allen Seiten aus. Aber das hilft ganz und gar nicht. Wir werden immer langsamer. Bei den ersten Häusern am Adlergestell tippt Justus dem Fahrer auf die Schulter. Ich nehme an, die wollen alle zum Tempelhofer Feld. Du nimmst jetzt aber den Weg über den Schlossplatz. Wieso nicht? Nach Tempelhof? Was glauben Sie, gnädiger Herr, dass der Zeppelin am Schloss landet? Justus brummt, seine Brillengläser blitzen, seine Lippen pressen sich noch fester zusammen als sonst. Mir ist völlig Schnuppe, wo dieser Zeppelin landet. Ich will das gnädige Fräulein unbeschadet nach Hause bringen. Mann, ist ja gut. Der Droschkenkutscher tippt sich an den Zylinder und biegt in die Sonnenallee. Und hier wird auch nichts besser. Wir fahren nur nicht mehr mit dem Menschenstrom, jetzt fahren wir ihm entgegen. Der Himmel ist blau, nur wenige weiße Wölkchen stehen hoch über uns. Der Zeppelin muss inzwischen über dem Tempelhofer Feld sein. Von hier aus gesehen ist er nichts als ein schwarzer Punkt.
Fünf.
Ein bisschen noch. Oder wir reden noch einen Moment. Ja, das können wir auch machen.
Ja.
Können wir gerne machen. Okay, ja. Gut, dann höre ich an der Stelle auf zu lesen und wir reden noch ein bisschen.
Also, was Sie jetzt schon gehört haben, ist, dass das alles in Berlin spielt. Und du kennst ja Berlin gut, aber um so weit zurückzugehen in der Zeit, musstest du die Stadt doch bestimmt noch mal ganz neu entdecken, oder?
Neu entdecken, ganz viel lesen, ganz viele Leute fragen. Und zum Glück gab es ja da schon das Internet, wo man alles finden kann. Und ich bin so weit eingestiegen, so weit eingetaucht in diese Stadt, dass die mir ganz nahe wurde, dass sie ganz lebendig wurde für mich, sodass ich die Stadt damals entdecken auch ganz gut schildern konnte, mit Wanda gemeinsam.
Ich finde ja sowieso, dass ein Kennzeichen deiner Art zu schreiben das Staunen ist. Und dass das auch in diesem Buch ganz stark eine Rolle spielt. Und das haben Sie ja jetzt vielleicht auch schon an diesen Passagen gehört. Ich finde das ganz typisch, deine Figuren staunen. Sie sehen, was passiert in der Welt und staunen. Was bedeutet Staunen für dich?
Das ist eigentlich genau meine Haltung, mit der ich auch durch die Welt gehe, mit der ich auch durch die Recherchen für dieses Buch gegangen bin. Ich glaube, ich habe das einfließen lassen. Also immer wieder diese Haltung, ach so war das. Ich habe mich nie für Technik interessiert und plötzlich interessierte ich mich eben für die Struktur, für den Innenbau eines Zeppelins. Welche Außenhaut hat der? Welcher Motor muss in einem Flugzeug sein, damit es hoch in die Luft steigen kann, also in Schräglage geraten kann und nicht nach den ersten Metern kein Benzin mehr hat und gleich wieder runterfällt? All das habe ich entdeckt und das hat Freude gemacht. Und du sagst schon, Staunen.
Ja, genau. Ja, und was ich jetzt noch für Sie dazu sagen will, ist, die ganze Geschichte ist aber nicht nur ein Spaziergang durch das Historische, sondern auch ist es so, dass die in dem Vergangenheitsteil des Buches, also wir wissen schon, die Antiquarin in dem Gegenwartsteil muss rauskriegen, was ist in der Vergangenheit passiert, und in dem Vergangenheitsteil muss die Wanda halt nach ihren Verwandten suchen und stößt dabei auf eine große politische Intrige, die tatsächlich ja auch historische Vorbilder hat. Ja. Da hast du dann auch dich wirklich auch ein Stück weit rausgewagt, ne, und hast ganz viele tatsächliche Ereignisse auch ein bisschen neu montiert, um diese politische Intrige glaubwürdig hinzukriegen. Es ist ja ein richtig großer historischer James-Bond-Plot im Grunde, ne?
Im Grunde, ja.
Also irgendwie muss man auch die Welt retten.
Also du würdest jetzt sagen James-Bond-Plot, ich würde sagen, eine Archäologie zu betreiben, ne? Ja. Immer tiefer zu graben und genau zu gucken, was ist da. Und ich habe mir dann erlaubt, Dinge, die innerhalb von einigen Jahren sich entwickelt haben, jetzt in wenigen Wochen, wenigen Monaten zusammenzufassen. Es ist nicht ganz historisch, na, wie soll ich denn sagen, ganz getreu, aber das habe ich der Spannung zuliebe gemacht. Einfach damit man dranbleibt, damit man ja sich nicht mehr losreißen kann vom Haken und immer weiter liest, hoffe ich.
Vielen Dank. Wenn Sie möchten, können Sie hier gerne noch einen kleinen Verlagsprospekt mitnehmen, in dem dieses Buch auch unter anderem erschienen ist. Ich lege die mal hier vorne hin. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und haben Sie noch einen schönen Messetag.
Dankeschön.
Ja, hallo, herzlich willkommen. Wir stellen jetzt hier das Buch Ein Mensch wird von Alma Maximiliana Karlin vor. Ich bin Britta Jürgs, die Verlegerin des Aviva Verlags. Und neben mir möchte ich ganz herzlich die Herausgeberin, die extra aus Ljubljana angereist ist, unter diesen Bedingungen, obwohl sie meinte, die Anreise von ihrem Hotel in Leipzig bis zur Messe war, also zwar nicht länger, aber schwieriger als der Weg von Ljubljana nach Leipzig. Jerneja Jesernik, und ich freue mich wirklich sehr, dass wir hier zusammen diese Präsentation in Leipzig machen können. Genau. Alma Karlin kann als Autorin deshalb nicht hier sein, weil sie 1889 geboren wurde und 1950 bereits gestorben ist. Zu Alma Karlin werden wir ja jetzt gleich einiges hören. Zuerst noch kurz ein bisschen zu Jerneja Jesernik. Sie ist in Celje, auch dem Geburtsort von Alma Karlin, geboren, lebt in Ljubljana, hat lange in Deutschland und in Österreich gearbeitet, und sie ist die auch lange, lange schon geforscht über Alma Karlin, hat Alma Karlin ins Slowenische übersetzt, hat die erste Monographie über Alma Karlin geschrieben, die, ich glaube, 2009 erschienen ist in Slowenien. Ja, und hat auch, ist wirklich schon lange mit Alma Karlin beschäftigt. Ja. Genau, und versucht, genau, und begeistert von ihren Werken. Genau. Bitte erzähl doch mal, wer war diese Alma Karlin?
Also das ist In meinen Augen, also ich versuche die Geschichte über Alma Karlin auf Deutsch zu erzählen, mich kurz zu fassen und ja mal ein bisschen erklären, zuerst wer sie war. Also Britta hat gesagt, Alma Maximiliana Karlin wurde noch in der Zeit geboren, als Celia Zili noch eine Zweisprachige.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.